Flamme Rouge, der rote Teufelslappen, ist passiert. Und jetzt beginnen die Attacken. Jetzt müssen die Sprinter mithalten. Die letzten Meter, Abdushabarov oder Erik Zabel. Kann er diesen Vorsprung erhalten? Und Erik Zabel gewinnt seine sechste Etappe. Der rote Teufelslappen.
So, hier sind wieder die drei vom Teufelslappen. Aufregende Tage in Frankreich und es werden wieder neue Kapitel hinzugefügt zur fantastischen Historie der großen Runde durch und um Frankreich. Das ist auch das Motto unseres Sponsorpartners Rose Bikes, denn Rose bewegt Menschen zum Radfahren seit 1907, also fast so alt wie die Tour de France. Aber der unverkennbare Anspruch lautet, das beste Rad in Qualität, Ausstattung, Design und zum besten Preis auszuliefern im Multi-Channel-Handelssystem online oder an den erlebbaren Stationen in Bocholt, München, Berlin, Posthausen, Mannheim und in Meilen am Zürichsee. Ein wirklich spannender Abschnitt, der uns heute begleitet hat. Und wir wollten alle ja so gerne schon gejubelt haben. Aber am Ende ist es Platz 2 und 3 geworden bei einer wirklich hochspannenden Etappe. Aber wir haben ja das letzte Mal gesprochen, da waren wir noch an einem Ruhetag. Seitdem ist eine Menge passiert und die Tour de France zeigt sich mal wieder vom besten Gesicht, nämlich spannend, sportlich, vielschichtig. Es sind menschliche Vergehen dabei gewesen. Herbert, was hat dich am meisten fasziniert in den letzten 4 Tagen?
Ja, vor einigen Tagen, als die Etappe zwischen den beiden Inseln abgespult wurde, hat es mich natürlich am meisten gefreut für Sam Bennett, dem Iren, der übrigens aus demselben Ort kommt wie Sean Kelly, der seine erste Tour de France-Etappe gewonnen hat und natürlich wieder in grünem Trikot, das er so gerne haben möchte, mit vielen, vielen Punkten Vorsprung vor Sagan und eben ja noch zu Ende gegangen, die Etappe nach zum Puy-Marie, das war natürlich ein Herzschlagfinale. Da hätte ich also Schachmann und vor allen Dingen Kemna gewünscht, dass einer von beiden die Etappe gewinnt. Aber es hat nicht sollen sein. Die Jungs haben alles gegeben, so nah dran. Also das war schon fast nicht zum Aushalten.
Ja, und Sebastian, du möchtest heute über Tiere sprechen. Ich bin ein bisschen ängstlich, aber auch aufgeregt. Ja, den einen kann ich schon ahnen, weil der heißt ja so wie ein Tier. Aber was dir jetzt bei Ile d'Oléron nach Ile de Ré als Tier-Synonym einfällt, da bin ich wirklich gespannt.
Naja, wir hatten es ja letztes Mal von Plüschbären und Plüschlöwen. Übrigens bei der Gelegenheit viele Grüße an alle Plüschtiere, die uns zuhören. Ich weiß nämlich, dass es welche sind. Aber das mal beiseite. Ich wollte vor allem über Käfer mit euch heute sprechen.
Hirschkäfer.
Hirschkäfer ist schon mal ganz gut. Da kommen wir zu Hirschi, das kommt später. Käfer auf Spanisch sind Los Escarabajos. Und Los Escarabajos ist der Spitzname für die kolumbianischen Radfahrer. Weil im Spanischen und im Italienischen werden ja immer die Sportler liebevoll mit Spitznamen bedacht. Und der Oberbegriff für die Käfer ist, oder für die Kolumbianer sind eben die Käfer. Das kommt daher, weil die Käfer so an Bäumen hoch krabbeln und die Kolumbianer krabbeln ja die Berge hoch und das haben wir halt heute gesehen und nicht nur mit Dani Martinez, sondern auch mit den anderen, denn die Kolumbianer oder die Käfer sind jetzt Dritter, Vierter, Fünfter und Sechster im Gesamtklassement und überhaupt finde ich Spitznamen im Radsport eigentlich ziemlich gut und die sind ja oft mit Tieren behaftet und wenn wir schon bei heute sind, und bei dem großartigen Sieger Martinez, dessen Spitzname übrigens Motor Martinez ist, also der Motor, hat in dem Fall nichts mit Tieren zu tun. Aber ich glaube, man konnte heute schon sehen, warum der so heißt. Erst die Lücke zugefahren und dann am Schluss sozusagen aus deutscher Sicht leider die beiden Deutschen in Schach gehalten. Aber der hat das ja überragend gewonnen. Und Dritter ist Max Schachmann geworden und der ist super gefahren, hat sich für mich aber heute so wie so ein wie so ein Wackeldackel eigentlich dargestellt. Das ist ja sein typischer Stil, wie er mit dem Kopf immer hin und her wackelt. Also es war total beeindruckend. Aber als er dann auch noch die Zunge so rausstreckte, weil er einfach wirklich platt war, musste ich irgendwie an so einen Wackeldackel denken, den man hinten sich früher ins Auto getan hat.
Ja, ich verstehe schon. Deine Zoologie knüpft nahtlos an deine Liebe zu wunderbaren Blumen an. Ich möchte dich jetzt nicht herausfordern, auch noch Blumen den Radfahrern zuzuordnen, weil dann wird es ein bisschen arg blumig. Aber wo wir schon bei Lieblingsbeschäftigungen sind, kommen wir zu deinen zwei Lieblingsfahrern, nämlich Wout van Aert und Peter Sagan, die sich dann in Poitiers im kleinen, na, wie soll ich sagen, Ringkampf griechisch-römisch geliefert haben, ausgehend sicher von Peter Sagan, wobei die Stellungnahme, die er nachher abgegeben hat, als es wieder ein bisschen ruhiger geworden war, die war nicht ganz falsch, nämlich dass er relativ nah an den Railings unterwegs war und es da tatsächlich eine Ausbeulung für eine Werbebande gab und er versucht hat, eben da nicht reinzurauschen. Aber klar, er hat natürlich da die Tür nicht nur zugemacht, sondern auch rustikal rübergeschwenkt in Richtung Wout van Aert. Für dich eine ähnliche Situation wie gegen Cavendish oder zu hart bestraft?
Für meine Begriffe in dem Moment richtig bestraft, sage ich jetzt einfach mal. Aber vor allem aufgrund der aktuellen Situation und der zuletzt so gefährlichen Sprintunfälle, glaube ich, aufgrund dessen konnte man es gar nicht anders ahnden. Also warum sie ihm dann zwischendrin noch die 13 Sekunden extra abgenommen haben, das habe ich nicht verstanden. Ist verständlich. Letztlich glaube ich einfach, dass das zu einem Sprint dazugehört, dass da ein bisschen Körpereinsatz drin ist. Und letztendlich hat er ja selber gesagt, dass er sich einfach ein bisschen schützen musste vor den Gittern. Aber ich glaube, das ist ein Move, den man halt da nicht machen sollte. Vor allem jetzt mal ungeachtet von der Gefahr, die da entsteht. Für meine Begriffe hat er den Wout van Aert auch ein bisschen aus dem Rhythmus gebracht. Er ist zwar vielleicht zu früh gestartet, der Wout, aber der war so gut, so fit da im Sprint. Und du weißt ja, ein Fußballer, wenn man den nur ganz bisschen am Oberarm touchiert, dann fällt der ja sofort. Und jetzt überleg mal, was das bedeutet. Du kommst aus dem Rhythmus und vielleicht hätte van Aert in dem Moment auch noch die Etappe gewonnen. Also hätte Fahrradkette, aber insofern glaube ich, das ist in der heutigen Zeit okay. Aber was mich da interessieren würde, Herbert, siehst du eigentlich, dass die Sprints allgemein härter gefahren werden als früher oder ist das eigentlich, gab's das immer und jetzt ist es halt irgendwie gefährlicher, weil die einfach auf 80 Kilometer durch diese unglaublichen Rennmaschinen kommen?
Ja, solche Situationen hat's natürlich immer gegeben. Ich denke an Tom Stills oder Erik Zabel früher. Also das ist nichts Neues. Natürlich hat das eine andere Qualität bekommen und eine andere Sichtweite nach diesem fürchterlichen Sturz von Fabio Jakobsen bei der Polenrundfahrt. Sagan ist ja selber auch schon mal sanktioniert worden und von der Tour ausgeschlossen worden. Hier wollte er natürlich mit hoher Endgeschwindigkeit an dem Van Aert vorbei, aber um sich gegen Recht zu schützen, musste er ihn einfach aus dem Rhythmus bringen, sonst wäre er wahrscheinlich hingefallen. Und wenn man das mal weglässt, glaube ich, hätte Van Aert diesen Sport auch gegenüber Bennett und Ewan gewonnen, glaube ich.
Ja, und Herbert, ja, ich habe nochmal in die Geschichte der Ausschlüsse von der Tour reingeschaut, weil ich natürlich auch gleich gedacht habe, oh, jetzt Sagan, vielleicht schließen sie ihn wieder aus von der Tour. Tony Martin haben wir ja noch in Erinnerung, das war ja vor letztes Jahr, ne, mit Luke Rowe. Das war für mich eher Kindergeburtstag, ehrlich gesagt. Und da habe ich gesehen, Didi Thurau ist ja auch mal von der Tour ausgeschlossen worden. Hast du das noch in Erinnerung?
Nein, weshalb?
Der ist einem Kommissär an den Kragen gegangen, weil er eine Zeitstrafe gekriegt hat. Ich weiß gar nicht, wann das war. Das war nicht in seiner großen Zeit, aber ich hab's halt gelesen, ja, dass Menschen sich mit Flaschen bewerfen und so weiter. Aber Didi Thurau hatte ich bis jetzt nicht auf dem Schirm.
Ich wollte gerade sagen, wenn Herbert sich nicht erinnern kann, dann kann es nicht passiert sein bei der Tour de France.
Ja, eigentlich nicht, aber ich muss es nochmal nachschauen. Vor allen Dingen auch mit dem Datum nochmal nachschauen, weil das wäre ja sonst völlig daneben, logischerweise. Ja, so sehbar sind wir natürlich jetzt bei einer Situation, dass die Klassierung im grünen Trikot, sowas wie vorentschieden ist, ja, weil Bennett hat das jetzt nochmal, klar, Sagan hat auch die letzten Tage ja noch eine Menge probiert, Da sind dann halt auch Sachen einfach nicht aufgegangen, so wie sich das Bora vorgestellt hat. Es gibt nicht mehr so ganz viele Optionen bis Paris, auch wenn beide gelitten haben jetzt auf den Anstiegen, die es in den letzten Tagen gab. Vorentscheidung?
Ja, ich glaube, dass der Vorsprung jetzt zwar ziemlich groß ist, aber man muss, glaube ich, zwei Dinge sehen bei dem Ganzen. Erstens, Sagan ist in dem Sprint super mitgefahren. Und vor der Tour hat man gesagt, das ist nicht der alte Sagan. Das stimmt, glaube ich, überhaupt nicht. Wenn der da Platz hat und nicht den Umweg macht, ist der auch ganz vorne dabei. Und so wäre er ja theoretisch immer noch vorne gewesen, wenn sie ihn nicht zurückgesetzt hätten. Und das Zweite ist, Sagan hat ja nicht das grüne Trikot in der Vergangenheit gewonnen, weil er so viele Etappen gewonnen hat und diese Endsprints am Ende einer Etappe gewonnen hat, sondern weil er einfach von allen Sprintern immer am besten über die Berge gekommen ist. Und jetzt gibt's schon noch ein paar Zwischensprints. Ich glaube, der kann immer noch in Gruppen gehen. Und wir haben heute gesehen, dass Bennett sehr gelitten hat. Und jetzt kommen ja erst nochmal die richtigen Berge, die Bergankünfte. Ich glaube eher, dass Bennett aufpassen muss, in den Karenzzeiten anzukommen. Und ich glaube, dass Sagan immer noch dabei ist.
Und wobei er sein Teammanager Ralf Denk ja schon gesagt hat, ja, vielleicht ist es auch der Zahn der Zeit. Aber da hatte ich fast ein bisschen den Eindruck, dass das schon so vorweggenommene Vertragsgespräche waren, ja, weil da wird ja dann auch irgendwann diskutiert über die Verlängerung des Vertrages von Peter Sagan, der sehr, sehr gut dotiert sein soll, ja.
Das stimmt, aber der Zahn der Zeit, das hat man ja gesehen, wie der da reingehalten hat, der nagt noch nicht so richtig an ihm. Ja, ich meine, vielleicht wollen sie jetzt, wie bei Michael Jordan, The Last Dance, wollen sie ihm sozusagen sein achtes Trikot und dann ist gut. Wäre ein schöner Abschied, aber also der ist noch fit. Ich traue dem das noch zu. Ich fand bei der Gelegenheit übrigens interessant, dass der Wout van Aert hat ihm ja dann den Stinkefinger gezeigt. Das war ja ein ziemlich schönes Bild noch. Und hat dafür immerhin 200 Schweizer Franken Strafe bekommen. In Deutschland hat schon mal jemand im Straßenverkehr 4.000 Euro Strafe zahlen müssen für einen Stinkefinger. Insofern, glaube ich, hält sich das noch ganz gut in Grenzen und ist, glaube ich, in dem Moment auch wirklich nachzuvollziehen, die Reaktion.
Gut, das ist ja ein Signal logischerweise an die Netiquette, dass eben auch solche Dinge nicht mehr passen. Ja, Herbert, wir haben über die Sprintsituation und über das grüne Trikot schon gesprochen, aber du wolltest in dem Kontext noch eine Geschichte aus der Geschichte der Tour de France, die zu den beiden Etappen 10. und 11. Etappe gehört, erzählen. Worum geht's?
Ja, ich muss jetzt wie ein Politiker antworten. Ich muss, bevor ich das beantworte, wo du nachfragst, muss ich aber jetzt noch was sagen. Mir ist inzwischen eingefallen, es kann die Tour de France zu die Tour sein. Ich weiß.
Ja, leider haben wir ein kleines technisches Problem mit dem Herbert. Also das schauen wir nochmal nach mit Didi Thurau und der Tour de France. Seba, wir schauen einfach schon mal ein Stückchen weiter, nämlich auf die 12. Etappe, weil wir dann bei deinem Hirschkäfer sind, also bei Marc Hirschi, der natürlich unglaublich viele Freunde gesammelt hat. Und ich weiß auch in Deutschland, dass wahnsinnig viele Leute für den Schweizer die Daumen gedrückt haben, schon bei der ersten Etappe, wo er ja sehr nah dran war und dann auch ein bisschen sauer waren im Prinzip, dass die GC-Fahrer ihn da abgekontert haben aus nachvollziehbaren sportlichen Gründen, alles in Ordnung, weil er dann einfach am Spurt nicht mehr den letzten Pep hatte. Aber was der gestern abgefackelt hat, war es gestern? Nee, vorgestern war es schon, ne? Nee, gestern war es. Das war schon wirklich aller Ehren wert und das hatte ja ganz großen Stil. Viele reden jetzt schon vom nächsten großen Supertalent, weil das ist ja auch einer von der Anfang-20-Kategorie. Wie beobachtest du den?
Ja, ich glaube, wir haben überhaupt so einen Generationenwechsel, aber Hirschi war toll, weil er einfach jetzt zum dritten Mal in den Ausreißversuch gemacht hat und jetzt es auch wirklich vollendet hat. Ein junger Typ und ich finde eigentlich ganz spannend, die Euphorie, die entsteht auch in der Schweiz, weil es gibt ja so ein bisschen, werden ja Parallelen zu Cancellara gezogen. Das war ja der große Schweizer Hero über Jahre, Zeitfahrweltmeister, ich glaube Olympiasieger, viele Klassiker gewonnen, viele Monumente und witzigerweise sagte Hirschi ja immer, dass er überhaupt nur zum Radfahren gekommen ist, weil Cancellara für ihn ein Vorbild war. Jetzt ist es so, die wohnen mittlerweile 300 Meter voneinander entfernt im gleichen Ort und Cancellara ist auch noch sein Manager mittlerweile. Ich glaube aber, wenn man so die Fahrer aus dem Peloton hört, ist, glaube ich, hat Hirschi das Potenzial, beliebter zu werden als Cancellara. Der war wohl immer ein bisschen umstritten, ob seines, sagen wir mal, ob seines großen Selbstbewusstseins. Und ein anderer Riesenunterschied ist natürlich, dass Cancellara, der hieß ja schon Spartacus wegen seiner enormen Statur und der Hirschi ist ja dagegen auch eher ein kleiner Käfer, also ein Hirschkäfer. Aber ich glaube, die Schweizer haben jetzt endlich wieder so einen Hero, mit dem sie auch da in den Klassikern für Furore sorgen können.
Ja, wobei da ja auch sehr schön zu sehen war, dass das ja auch ein Teamsport ist, logischerweise. Das war ja nicht einfach von ihm alleine rausgefahren, sondern das war ja eine Gesamtmannschaftsleistung, die am Ende den Marc Hirschi da nach vorne getrieben hat. Niklas Arndt als quasi Road Captain für die Mannschaft ist natürlich da auch super unterwegs gewesen und hat das alles orchestriert, ja, wie man so schön sagt, weil das passte ja. So, Herbert, ich glaube, du bist jetzt wieder dabei und wolltest uns noch eine kleine Politikerart und Weise der Geschichtenerzählung darbieten.
Ja, ich weiß jetzt gar nicht, wo ich anfangen soll, aber zu Spartacus wollte ich noch sagen, dieser kleine Ort heißt Ittigen, der ist bei Bern und lustigerweise ist ja vor 8 Jahren Cancellara als letzter Schweizer Etappensieger beim Prolog in Lüttich notiert worden. Also da schließt sich dann auch der Kreis. Aber ich gehe zurück. Vor 20 Jahren war ein Deutscher erfolgreich, und zwar in der Nähe von Poitiers, der Ort, der ja dieses Jahr auch im Tour-Etappenplan steht. Und zwar gab es damals ein Phytoroskop, einen Prolog über 60,5 Kilometer. Die findigen Tour de France-Organisatoren vergaben das Bergtrikot an den Fahrer, der nach rund 2,5 Kilometer eine 950 Meter lange Steigung mit 20 Höhenmeter Differenz in der kürzesten Zeit bewältigte. Der schlaue Kölner Marcel Wüst fuhr diese Strecke 20 Mal ab im Training, prägte sich die Kurven ein, nahm seine normale Straßenmaschine und sprintete den Hügel hoch. Obwohl schon ganz schön kaputt, wechselte er dann auf seine Zeitfahrmaschine und fuhr einfach nur gemächlich ins Ziel. Der Coup ist ihm gelungen. Er fuhr die beste Hügelzeit, in Anführungszeichen, gewann das Bergtrikot bei der Tour, eine Sensation für einen Sprinter. Im Hotel wurde er natürlich gefeiert und sein Zimmernachbar José Belonqui aus dem Baskenland brachte ihm dann noch als Zimmernachbar ein Ständchen. 4 Tage später gewann er dann sogar noch die Etappe in Vitré gegen Erik Zabel und, das sollte der Ordnung halber hinzugefügt werden, am 11. August kam dann Marcel Wüst bei einem Kriterium in Issoire bei Clermont-Ferrand, wo die Rennfahrer heute waren, schwer zu Fall, verlor dabei ein Auge und damit war die ruhmreiche Karriere von Marcel Wüst schlagartig zu Ende.
Aber man muss auch sagen, Marcel Wüst ist ja längst wieder nicht nur guter Dinge, sondern zurück auf dem Rad. Im Fernsehen durfte man letztes Jahr auch seine Kochkünste bewundern. Das war auch nicht so schlecht, aber tatsächlich sitzt er noch sehr ordentlich auf dem Rad und betreibt die Casa Ciclista auf Mallorca. Und ich glaube, er ist im Moment auch dort wieder, wenn mich Strava nicht täuscht. Ich glaube, er ist gerade wieder mit seinen Gästen unterwegs. Ja.
Ich wollte auch an Herberts sehr schöne Geschichte nochmal anschließen, weil Marcel ist ja einfach ein lockerer kölscher Jung, wahnsinnig lustig. Und weil du das mit dem Auge gerade erzählt hast, wir haben einmal rund um Köln übertragen. Ich machte Regie und Marcel war als Experte da und kam zu mir also in die Regie ans Wischbold und sagte kurz so, ob ihn das störte, er müsste mal eben sein Auge reintun. Und dann guckte ich so und ehe ich mich versah, hatte der also schnell mal sein Glasauge rausgenommen das schön gereinigt. Ich saß da neben ihm und dann hat er es einfach wieder reingesteckt und flugs ging's weiter. Das war also ein sehr überraschendes Erlebnis, aber auch herrlich, weil es einfach zeigte, wie locker und humorvoll er eigentlich mit der ganzen Geschichte dann auch und diesem Handicap sozusagen umging. Toller Typ, kölsche Jung, einer von uns, sage ich jetzt mal.
Ja, und Herr Herbert?
Ja, übrigens, wenn wir uns begegneten, also Wüst und ich, dann habe ich immer zu ihm gesagt, Tönnes, und der sagte zu mir, Schäl. Und nachdem er aus dem Krankenhaus zurückgekommen ist und operiert worden war und dieses Glasauge bekam, sagte er, jetzt müssen wir uns eine andere Formulierung einfallen oder wir drehen das einfach um. Also ich sei der Tönnes, weil er ja der Schäl wäre.
Wir kommen vielleicht noch zu einem anderen, also auf jeden Fall eine andere große Geschichte, der ja auch bei den Etappen in der Region immer wieder in den Mittelpunkt gerückt wurde. Pupu, ja, Raymond Poulidor, der natürlich als eine Legende der Franzosen gepriesen wurde. Aber Herbert, der hat nie die Tour de France gewonnen, aber trotzdem ein unglaublicher Held, ja nicht nur in der Region, wo die Tour jetzt unterwegs war. Haben wir Herbert schon wieder verloren, leider, ne? Ja, ist leider so. Dann schauen wir doch weiter, Seba, auf Saron und Hirschi. Wir hatten ja schon gedacht, na, vielleicht passiert da schon irgendwas in Richtung Attacken, aber es ist alles irgendwie noch relativ ruhig, ja. Und es war ja heute auch eher ein Ausscheidungsfahren als jetzt echte Attacken, die wir gesehen haben. Aber natürlich durch Bora Hansgrohe und Schachmann und Kemner eine sauspannende Etappe heute. Blick aufs Gesamtklassement. Alles so, wie wir erwartet haben, nur dass jetzt noch mehr Kandidaten rausgeflogen sind, ja?
Ja, also wir haben heute sozusagen sämtliche französischen Hoffnungen fürs Gesamtklassement verloren, ne? Mit Bardet und Martin. Und jetzt wird es langsam ein Ausscheidungsfahren und was am Ende wirklich faszinierend ist, ist Pogacar für meine Begriffe, der jetzt Zweiter ist. Ja, der den Rückstand aufgeholt hat, den er letztlich durch die Windkante bekommen hat. Und der, das muss man auch sehen, der fährt da ohne Mannschaft rum. Also wenn du dir den Zug von Ineos und auch von Jumbo anschaust, Jumbo ja sensationell mit Tony Martin da vorne weg, halt den ganzen Tag mal mit Brille, mal ohne Brille, da fragt man sich immer, wie der das macht. Und dann aber Pogacar, der alleine ist, also sein Haupthelfer in den Bergen wäre vielleicht Formolo gewesen. Der hat mittlerweile sein Schlüsselbein operieren müssen. Er hat gestern eine Message geschrieben, dass er jetzt Metall in der Schulter hat. Dann hat er eigentlich Christoph im Team und den anderen Norweger, die eigentlich nur für den Sprint gut sind. Also lange Rede, kurzer Sinn, der fährt da alleine rum. Und umso erstaunlicher ist, dass er dem Roglic, der nach wie vor saugut aussieht, da überhaupt Paroli bieten kann. Und dann haben wir die vier Käfer. Bernal, der sieht nicht so sicher aus, aber wir haben ja jetzt dann die dritte Woche, das klickt ihm wahrscheinlich. Übrigens sein Spitzname, Niño Maravilla, das Wunderkind. Dann haben wir den Stier aus Uran. Dann haben wir den Condor, das ist Nairo, und Superman Lopez. Und da bin ich jetzt wirklich gespannt, gerade was die Kolumbianer angeht. Wir hatten das ja letzte Woche, dass oder bei der letzten Folge, dass Quintana gesagt hat, warum sollten wir nicht mal eine Allianz schüren? Und dann hat Bernal eigentlich geantwortet und hat gesagt, in erster Linie will er die Tour gewinnen, dann vielleicht einer von seinem Team und dann, wenn davon keiner gewinnt, wird es ihn freuen, wenn ein Kolumbianer gewinnt. Aber mit Nairo wird er eigentlich ungern eine Allianz schüren, weil er hätte schon in vergangenen Situationen gerne mal mit ihm, wo sie vorne waren, die Führung abgewechselt und Nairo hätte sich da immer gegen verwehrt und deshalb sieht er das eher nicht. Also insofern wird das richtig spannend, glaube ich.
Ja, Herbert, ich glaube, heute noch von dir eine Einschätzung zum Gesamtklassement und vor allen Dingen zur Stellung von Raymond Poulidor für die Franzosen, der zwar nie die Tour gewonnen hat, aber ja jetzt da auf großen Feldmonumenten und Symbolen und auf Plakaten verewigt wurde in der Region, wo die Tour unterwegs war.
Ja, das war gestern zwischen Chauvigny und Saron im Departement Corrèze. Und wir haben diese vielen Plakate gesehen. Er war ein Sohn dieser Region. Er kam aus San Leonardo de Nublar und hat also dreimal den zweiten Platz bei der Tour belegt, viermal den dritten. Aber er ist nie auch nur einen einzigen Tag im gelben Trikot gewesen. Und ich war höchstpersönlich dabei 1974 im alten Prinzenparkstadion, als doch zuletzt der letzte Sprint und die letzte Ankunft der Tour de France zelebriert wurde. Denn 1975 ging es ja auf die Champs-Élysées. Da bekam er von Eddy Merckx ein gelbes Trikot geschenkt und Eddy war gerührt, Raymond Poulidor war gerührt, alle Leute drumherum, selbst ich habe Tränen in den Augen gehabt, denn ich hatte ja auch Raymond Poulidor also während seiner ganzen Laufbahn begleitet. Leider ist er gestorben am 13. November 2019.
Ja, deshalb wurde der ja dieses Jahr auch nochmal besonders herausgehoben. Für die Zuschauer war das natürlich nochmal eine große Ehrerweisung, ja praktisch die Durchfahrt durch seine Region und ja sicher auch nicht ganz zufällig gewählt, weil da wissen die Franzosen und die Macher der Tour de France ja genau, was sie tun, dass sie nicht zufällig in die Region von Raymond Poulidor fahren. Und für alle, die es nicht ganz auf dem Schirm haben, aber die meisten wissen ja, was Tango ist, die wissen natürlich auch, dass Adrien van der Poel sein Schwiegersohn wurde und dass Mathieu van der Poel sein Enkel ist. Also das ist natürlich ein großer Fußstapfen, aber ja auch eine erstaunliche wirklich Radfahrerfamilie, die da entstanden ist, mit einem Ausblick, der ja noch gar nicht abzusehen ist, wo Mathieu van der Poel mal hin kann. Nur das, was er bis jetzt gezeigt hat, ist ja schon atemberaubend und da können wir uns natürlich auf große Duelle mit solchen wie Pogacar oder Marc Hirschi in den nächsten Jahren sicher freuen. Aber Herbert, nochmal deine Einschätzung zum Gesamtklassement nach dem Ankunftsspektakel heute.
Also ich habe ja nicht aus Wissen vielleicht zu 50%, sondern auch aus Erstaunen und Bewunderung auf Pogacar getippt als Tour de France-Sieger. Aber nach heute muss ich sagen, Roglic macht einen solch souveränen Eindruck. Zum ersten Mal sind zwei Slowenen da 44 Sekunden voneinander getrennt. Und Allianz der Kolumbianer hin oder her, also die werden, glaube ich, das Rennen unter sich ausmachen. Ich glaube, Bernal, der jetzt 59 Sekunden zurück ist, liegt, hat er keine Chance mehr. Roglic, Stoschka, Pogacar, die Jugend mit 21, die kommt ihm zugute.
Ja, und natürlich hat Florian Nass heute in der ARD ja auch mitgefiebert und hätte natürlich gerne einen der beiden Deutschen da als Etappensieger gefeiert. Zur Erinnerung, John Degenkolb war der letzte deutsche Etappensieger in Roubaix vor 2 Jahren. Und dann habe ich nochmal auf den Zettel geschaut, wer denn eigentlich so die anderen prominenten deutschen Etappensieger sind. Und da sind wir gleich bei Marcel Kittel. Und unser Partner Rose Bikes hat ja gerade auf YouTube oder bei Facebook oder Instagram, könnt ihr da die entsprechende Verlinkung finden und bei uns auch in den Shownotes, hat gerade die Cycling Episodes Number 6 um Marcel Kittel auf die Reise geschickt und es lohnt sich da reinzuschauen. Der hat 14 Etappen gewonnen. Herbert, du weißt auch, wer die beiden nächsten waren mit 12 und 11 Etappensiegen?
Greipel 12 und lange Zeit geführt hatte Erik Zabel, der seinen letzten Etappensieg in Troyes gewonnen hat.
Ja, tatsächlich umgekehrt. 11-mal Greipel, 12-mal Zabel. Und ich war total überrascht, dass Jan Ulrich nur 7 Etappen gewonnen hat. Also, aber ich meine, gut, der hat halt die Tour gewonnen. Das ist dann doch entscheidender. Ne? Gut, dann schauen wir noch schüchtern voraus. Heute berät die französische Regierung über weitere Maßnahmen, weil jeden Tag neue Rekorde an Infektionen erzielt werden. Kann es jetzt doch noch dazu kommen, dass die Tour abgebrochen werden muss? Das ist ja wahrscheinlich wieder eine Diskussion für den Ruhetag, nämlich den kommenden Montag. Seba, wie wahrscheinlich hältst du es, dass die beiden kommenden Etappen, auch schöne Etappen, die letzten sein könnten der diesjährigen Tour?
Also vielleicht muss man da noch ergänzen, dass die ASO ja gestern nochmal das Thema mit den positiven Corona-Tests in den Teams ein bisschen relativiert hat. Es hieß ja ursprünglich, dass wenn zwei positive Fälle innerhalb einer Mannschaft und nicht nur Fahrer betreffend auftauchen, dass diese Mannschaften dann rausgenommen werden. Und es gab ja am Ruhetag tatsächlich 4 positive Tests, nicht bei Fahrern, aber immerhin in den Teams Cofidis, Ineos, AG, Deuxerre und Mitchelton. Also zumindest welche Mannschaften, die auch noch Fahrer vorne mit dabei haben. ASO hat jetzt aber gesagt, nee, bei den Teams, die brauchen jetzt nicht zu befürchten, wenn jetzt ein zweiter Fall auftritt, das wird ja wieder getestet am Ruhetag, diese Regel greift nicht. Insofern glaube ich, dass es da wahrscheinlich erstmal keine Gefahr richtig darstellt. Und was das drumherum angeht, das wäre ja die Frage, wenn die Franzosen jetzt insgesamt wieder Lockdown beschließen. Ich glaube aber, dass sie die Tour ausnehmen werden, weil das ein derartiges Heiligtum ist und die, glaube ich, dass denen so wichtig ist und auch wie das bisher lief, dass ich, der ich ja am Anfang besonders skeptisch war, eigentlich glaube, dass es zu Ende gefahren wird und ich hoffe es auch, weil die dritte Woche, glaube ich, einfach nochmal super spannend wird.
Ja, sportlich ist das ja gar keine Frage, dass das super spannend werden kann, logischerweise. Aber die Frage, Herbert, ist ja, ist das durchführbar? Im Moment sieht das eigentlich alles relativ geordnet aus, ja. Florian Nass hat heute berichtet, dass er eher Sorge hat, wenn er nicht in diesem sportlichen Umfeld der Tour ist, weil er da viele Dinge beobachtet, die man ja auch in deutschen Städten durchaus beobachten kann, bei anderen Fallzahlen, klar. Aber sportlich ist das eigentlich wirklich sehr gut durchorganisiert und ich sehe fast ausschließlich Menschen mit Masken an der Seite stehen. Also das macht ja schon irgendwie eigentlich Hoffnung, dass das durchgezogen werden kann.
Ja, diese Beobachtung habe ich also auch heute gemacht, wirklich nach den Vorfällen da in den Pyrenäen, wo diese baskischen Fans da ihre Fahnen geschwungen haben. Es waren die meisten Leute heute auch sehr diszipliniert am Straßenrand und meistens mit Masken. Die Frage wird sein, weil ja nach Nizza auch Lyon ein sogenannter Hotspot ist mit sehr vielen Neuinfektionen. Und da kommt die Tour de France natürlich morgen hin, von Clermont-Ferrand nach Lyon über 197 Kilometer. Also da müsste man wirklich noch einmal besonders darauf hinweisen und vorsichtig sein, dass da nichts passiert.
Ja, sportlich nochmal deine Aussicht fürs Wochenende?
Das wird wahrscheinlich, nachdem heute sich die Favoriten behagt haben und das Generalklassement also zunächst mal untermauert wurde, glaube ich, ist das eine Etappe, die gemacht ist für Ausreißer. Man spricht immer so schön von so einer sogenannten Überführungsetappe in Richtung Alpen. Und da kommen noch genügend Klippen auf die Rennfahrer zu, sodass man heute im Kreis derjenigen, die für den Gesamtsieg nicht in Frage kommen, viel Hoffnung aufkeimen sieht oder zumindest werden wir das morgen erkennen nach dem Start, um morgen erfolgreich zu sein.
Ja, und Bora hat ja die letzten Tage wirklich so viel unternommen, um Peter Sagan in eine gute Position für das grüne Trikot zu bringen, aber auch jetzt um die neu gesteckten Ziele, also Richtung Etappensieg zu verwirklichen. Jetzt haben die heute jetzt Platz 2 und 3 und wirklich da alles auf die Straße gelegt, was sie hatten. Was machen die jetzt? Sie verzweifeln ja auch so langsam. Ja, warten die jetzt noch oder halten die jetzt weiter rein? Was meinst du, Seba?
Ja, also jetzt morgen ist, wie gesagt, auch Ausreißer-Etappe und die werden alle versuchen, ihre Etappen zu gewinnen. Ein Mann, den ich da sehr vermisse, der eigentlich nochmal jede Attacke und jede Ausreißergruppe in jeder Grand Tour fährt, ist Thomas de Gent. Der darf aber nicht mehr, glaube ich, weil seine Mannschaft Lotto Soudal nur noch 5 Fahrer im Feld hat und die haben mit Caleb Ewan immer noch einen, der die Sprints gewinnt. Insofern morgen Ausreißer und Sonntag dann, glaube ich, nochmal große Attacke aufs Gesamtklassement, wenn es dann am Schluss erste Bergankunft mit Or-Kategorie geht, ne? Grand Colombier.
Ich war heute schon überrascht, wie früh Bernal ja auch zur Kamera und nach außen hin zumindest so ein Signal gegeben hat, dass es ihm nicht gut geht. Das ist ja eigentlich ungewöhnlich, ja, dass man sich so in die Karten schauen lässt zu einem relativ frühen Zeitpunkt der Etappe, wo ja die harte Steigung eigentlich noch erst anstand.
Habe ich auch noch nie von einem Kolumbianer gesehen, diese Zunge raus und dann den Daumen unters Kinn gehalten, wo gerade bei ihm, bei Bernal ja eigentlich ein introvertierter Fahrer ist, aber vielleicht war ein bisschen dran.
Ja, da geht's Richtung Colombier logischerweise. Seba, hilf uns nochmal. Ist das ein besonderes Zeichen, das nur wir Mitteleuropäer nicht kennen? Der Daumen von unten gegen Skin gepresst oder haben wir bei El Chapo irgendwas verpasst?
Nee, da bin selbst ich ratlos. Ich bin genauso ratlos, als ich das Zeichen gesehen habe, wie wenn ich seine Frisur sehe, wenn er da auf dem Podium ist, wo er sich angeblich selber so die Seiten zum Undercut geschnitten hat. Nee, das Zeichen sagte mir nichts. Und bei dem weiß man eh nicht, der spielt nie mit offenen Karten, der lässt nie was raus. Und ich glaube ehrlich gesagt auch nicht, dass wir ihn abschreiben dürfen, weil dem liegen lange hohe Anstiege und die kommen ja jetzt.
Ja, Herbert, hast du noch eine Geschichte zum Wochenende oder für den Anfang der nächsten Woche? Dann raus damit, weil noch bist du wieder in der Leitung. Müssen wir nutzen.
Nee, ich könnte höchstens sagen, was Jens Vogt gesagt hat am 25. Juli 2001, als er in Saron gewonnen hat, damals an unserem ARD-Mikro. Ich fahre seit 20 Jahren Rad, aber es ist dieser Moment, dieser Augenblick, für den man sein Leben lang gearbeitet hat. Hoffentlich kann man diese Worte auf die deutschen Fahrer übertragen. Vielleicht gibt's ja doch noch einen Etappensieg.
Ja, das wäre nicht schlecht. Und er hat sich jetzt nochmal entschuldigt, dass er die Frau des späteren Präsidenten geküsst hat. Aber es hatte einen guten Grund, weil die hat die Blumen überreicht auf dem Siegerpodest damals. Ja. Gut, ihr Lieben, dann sage ich Danke an euch. Bleibt gelassen vorm Fernseher. Ich hoffe, Herbert, du musst nicht mitkommentieren, wenn da zwei Deutsche am letzten Anstieg noch vorne sind. Oder bleibst du da ruhig im Sessel sitzen?
Also ich habe schon feuchte Hände gekriegt, weil das so eine tolle Vorstellung war von Schachmann, konnte man sich vielleicht denken, dass er dann im Endeffekt doch diese 10 Kilo, die ja schwerer ist als die beiden letzten Begleiter, dass die ihm wieder zum Verhängnis werden. Aber Kemna sah so gut aus, also ja, vielleicht hätte er noch ein bisschen warten sollen, ne?
Wir warten auf die nächsten Etappen, freuen uns dann auf den nächsten Ruhetag und die Bewertung des Wochenendes. Seba, worauf freust du dich am meisten?
Ich freue mich auf den Sonntag und den Kampf ums gelbe Trikot und überhaupt auf die letzte Woche, weil da geht's einfach rund und das wird super.
In diesem Sinne sagen wir auch nochmal Danke an unseren Partner, an Rose Bikes. Auf Facebook, YouTube und bei Instagram könnt ihr die Cycling-Episodes verfolgen. Da geht es nicht nur um Marcel Kittel, sondern auch um das Gravel-Bike, nämlich den Backroad AL. Da gibt es wunderbare Präsentationen dazu und dann hoffen wir, dass ihr in der nächsten Woche wieder dabei seid, wenn es heißt Der Teufelslappen steht bevor. Tschüss und ein schönes Wochenende.